Jetzt darf ich endlich auch mal ein längeres Thema erzählen. Und mein längeres Thema ist ein Thema, was wir alle im Studium irgendwie, glaube ich, ziemlich blöd fanden. Ich zumindest. Du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Aber ich wurde in einem meiner letzten NF-Dienste dazu inspiriert. Und zwar geht es um Synkopen.
Ehrlich gesagt fand ich das nicht im Studium doof, sondern ich fand das in der Notaufnahme nervig.
Ja, stimmt. Es sind auch in der Notaufnahme tendenziell auch immer alle davon genervt, weil das ja so ein gefühltes Krankheitsbild ist, was ständig den Leuten, also was dir ständig passiert und was auch der Rettungsdienst ständig bringt, ja, ist im Altenheim umgefallen, ist was weiß ich, in der Schule umgefallen und du hast die ganze Zeit so dieses
Du weißt nie,
Problem.
wann du sie nach Hause schicken darfst, oder du weißt es nie, aber es gibt wenig Daten dazu und irgendwie verbleibt, viele können doch nach Hause, man immer ein ungutes Gefühl.
Genau,
Ganz
genau.
undankbare Patienten.
Ganz undankbare Patienten und deshalb möchte ich mal einmal jetzt einen Fall erzählen, der mir genauso passiert ist. Vorletzter NF-Dienst, Alarmierung, 19 Jahre Bewusstlosigkeit. Da denkst du dir ja schon was, 19 Jahre Bewusstlosigkeit, was, ne, denkst du an Drogenintox, was weiß ich. Kommst da an, Mehrfamilienhaus im ersten Stock, empfängt der Vater, sagt, ja, mein Sohn ist 2 Minuten bewusstlos gewesen. Der Sohn liegt in der Küche, ist kontaktierbar, liegt so auf der Seite. Ja, du stellst dich die Frage, was hat der genommen? Er tastet den Puls kräftig, 100er Frequenz ungefähr. Und so, ja, ich bin seit gestern krank, ich habe so ein bisschen viraler Infekt. Das ist so die Anamnese, die sich so darstellt.
Keine Vorerkrankung.
Keine Vorerkrankung bekannt. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann gehen wir erstmal hier, stehen wir jetzt hier mal auf. Der war soweit, der war ein bisschen blass um die Nase, aber sonst war, der Puls war kräftig, der war schnell. Gehen wir mal aufs Sofa und dann gucken wir erstmal. Im Prinzip muss man fairerweise sagen, waren wir alle schon so auf dieser Schiene, so ja, viraler Infekt, wenig getrunken, wenig gegessen, umgekippt, ne?
Ja.
So wie man halt dann so ist und man wird ja auch so ein bisschen dann sozialisiert und ist ja in diesem ganzen Setting so drin und dann saßen wir da auf dem Sofa und der war auch ganz schön blass um die Nase, das muss man schon sagen. Vitalwerte gemacht, Druck war 130 zu 90, Frequenz war 110.
Okay.
Also so auf den ersten Eindruck. Das ging wirklich seit dem Vortag. Ich habe dann noch gefragt, ja, Mensch, hast du denn das schon länger? Hast du denn hier Sport gemacht mit dem Infekt oder so, was man, woran man halt so denkt? Nö, alles nicht. Naja, und auch keine Prodromie gehabt, kein gar nichts. Und dann hatte ich mich tatsächlich schon da hinreißen, ja, wir holen jetzt den Stuhl, wir gehen jetzt ins Auto und ich wollte den nicht zu Hause lassen. Das muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, aber dann habe ich gesagt, EKG, das machen wir jetzt im Auto und so. Naja, und dann hat er gesagt, haben wir doch wieder Kurbelmecker, gut, dann machen wir wenigstens 4-Kanal-EKG. 4-Kanal draufgeklebt und dann konntest du sehen, dass von dieser 110er Frequenz, die er initial hatte, gar nichts mehr da war, sondern dass der so eine 65er Frequenz hatte und du konntest zugucken, wie der langsamer wurde.
Okay.
Und dann so bei einer 35er Frequenz, bei 50 habe ich gesagt, Mensch, der wird aber langsam, bei 35 hat er die Augen verdreht, ist nach hinten übergekippt, hat auch so die Augen dann so weit aufgerissen und war so 10 Minuten. Nein, 10 Minuten nicht schon. Zehn
Ich
Sekunden, 10 Sekunden weg.
wollte sagen, bist du jetzt
Ich
Laie
war schon so.
Also mein Vater war 10 Minuten bewusstlos,
genau. Und es war dann wirklich so, dass der Notfallsanitäter und ich, wir beide, hast du einen Puls? Nein, hast du einen Puls? Nein, aber wir müssen auf den Boden so ungefähr. Und dann kam der halt, war der wieder da und hatte wieder diese 110er Frequenz. Haben wir noch einen 12-Kanal natürlich geschrieben, Zugang gelegt, wie sich das gehört. Und im 12-Kanal-EKG war nichts. Also war wirklich nichts. Sinusrhythmus, QT-Zeit war gut. Also war alles völlig unauffällig, Anamnese komplett leer. Also bis auf diesen viralen Infekt seit 24 Stunden sozusagen. Keine Gifte, kein Zeckenbiss. Ich hatte dann an sowas wie irgendwie Borreliose gedacht oder so.
Ich hätte als erstes an Long-QT, also Bradykard im jungen Erwachsenenalter hätte ich an Long-QT
Da war
geguckt.
nichts, keine Delta-Waves, kein gar nichts. Also auch da war, ja. Gut,
Okay.
egal, ich kann jetzt dir nicht sagen, wie es ausgegangen ist, aber es hat mich inspiriert und als ich dann noch bei Newspapers gesehen habe, dass es von Team eine neue Zeitschrift gibt, Notaufnahme up to date,
Genau.
die erste Aufnahme muss man auch nicht über unsere Lieblingswebsite, auf die ihr auf gar keinen Fall dürft gehen, sondern die erste Ausgabe ist frei verfügbar. Und da ist das große Thema Synkopen.
Oh, super.
Und daraufhin auf Basis dieses Artikels habe ich dann das Ganze mal so ein bisschen aufgearbeitet. Das ist ein Artikel vom Bruno, so heißt der Hauptautor, und Herrn Chris zusammen. Herr Chris kennt ja vielen Begriff, die Notaufnahmen tätig sind. Die haben eben eine tolle Zusammenfassung über Synkopen geschrieben. Und das Spannungsfeld, in der sich jede Synkope bewegt, ist ja immer dieses zwischen Überdiagnostik, also das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, nehme ich jeden Patienten auf, schiebe ich die durch CT, mache ich bei jedem Langzeit-EKG. Und das Übersehen gefährlicher Ursachen, was eben passieren kann, wenn man gar nichts macht. Oder wenn man das so abtut als, da wird schon nichts gewesen sein, ist halt immer umgekippt. Was ist überhaupt ein Symptom? Eine Synkope. Eine Symkope, Synkope ist ein Symptomkomplex. Und als Symptomkomplex die Endstrecke verschiedener Erkrankungen. Der Patient, das ist das Problem, stellt sich in der nach der Synkope meistens beschwerdefrei in der ZNA vor. Das ist, war ja auch bei diesen Patienten so. Die kommen zu dir und irgendeiner sagt, mein Vater war 10 Minuten bewusstlos. Das, was du vorhin gesagt hast. Das kann ja gar nicht sein. Und oft haben die ja so subjektive Symptome. Und die sagen dann, ach, mir ist schwindelig geworden. Oder und dann stellt man ja immer diese Fragen, ist das wirklich eine Synkope gewesen? Oder hat er jetzt eher so hyperventiliert? Ist das ein Hochrisiko oder ist das dieses Low-Risiko sozusagen? Gibt es vielleicht eine kardiale Ursache für die Beschwerden oder ist das eher vom Stoffwechsel getriggert? Ektal. Oder ist der, genau, hat der eigentlich einen am Sender? Das sind ja auch immer so diese Psychogen, das sind ja alles so diese Sachen. Und was muss ich eigentlich mit dem machen? Kurze Epidemiologie des Ganzen, Synkopen sind super häufig. Ich würde gefühlt sagen, es betrifft mehr Frauen als Männer, aber wenn man sich die Daten anguckt, ist es tatsächlich so, dass es gleich verteilt ist. Also Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Ungefähr 40% aller Menschen werden in ihrem Leben eine Synkope erleiden. Hast du schon mal Synkope gehabt? Ich schon als kleines Kind, ich hatte auch mir Handinfekt. Ich kann mich nur erinnern, dass meine Eltern mir die Beine im Badezimmer hochgehalten haben. Nee, also, das aber nicht weiter abgeklärt werden. Also, und ich lebe immer noch. Der Häufigkeitsgipfel gibt zwei. Einmal im Alter von 20 Jahren so ungefähr und einmal um die 80. Insgesamt nimmt die Inzidenz aber mit dem Alter zu. Und unter 40 Jahre Lebensalter gibt es eigentlich seltene vitale Bedrohung. Das kann man so zusammenfassend sagen. Es gibt ein paar Risikogruppen. Ich denke, das sollte man als eine Notaufnahme oder im Rettungsdienst tätiger wissen. Das sind ältere Patienten, Diabetiker und Hypertoniker. Die haben, wenn man die Gesamtpopulation anguckt, ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Was ist eigentlich eine Synkope? Ich habe vorhin schon gesagt, es ist die Endstrecke verschiedener Ursachen. Aber es gibt von der European Society of Cardiology ein paar Kriterien für eine Synkope. Im Prinzip ist es ein vorübergehender Bewusstseinsverlust. Und der ist definiert mit 4 Kriterien. Das ist einmal eine kurze Dauer. Es muss unter 5 Minuten sein, die Bewusstlosigkeit.
Also die 10 Minuten.
Die 10 Minuten können schon per Definition keine Synkope sein, sondern eher so eine, was auch immer, aber keine Synkope. Es muss eine abnormale motorische Kontrolle vorliegen.
Okay, das heißt,
also
Verlust
vom Muskeltonus im Prinzip.
Oder ein Krampf.
Genau, da kommen wir gleich noch zu. Passagier fehlende Reaktion auf Ansprache oder Stimuli. Das ist die dritte, ne, also Schmerzreiz passiert gar nicht. Und es muss für die Dauer dieses Bewusstseinsverlusts eine Amnesie geben. So. Genau, du hast es vorhin gesagt, konvulsive Synkope und sowas, da komme ich gleich noch zu, weil es ist immer ein Spannungsfeld auch da, ob man das unterscheiden kann zwischen Krampf und Synkope.
Jetzt mal eine Frage, wie viele von den Kriterien müssen positiv sein, dass es als Synkope
alle? Alle. Okay. Wenn eins dieser Kriterien nicht stimmt, dann ist es keine Synkope.
Ja.
Im Prinzip passiert also eine Synkope als vorübergehender Bewusstseinsverlust auf Boden einer globalen zerebralen Minderperfusion. Die beginnt rasch, dauert kurz an und man erholt sich spontan davon wieder.
Also Krampfanfälle, zu wenig Blut im Gehirn.
Zu wenig Blut im Gehirn, genau. Krampfanfälle erfüllen das ja per se nicht.
Ja.
Da ist ja nicht zu viel Blut im Gehirn das Problem.
Zu wenig,
Entschuldigung, genau. Eine Hypoglykämie erfüllt das auch nicht. Andere Ursache. Ein Schlaganfall, da könnte man nicht sagen, ja, es ist zu wenig Blut im Gehirn, aber der ist ja, das ist ja
selten
nur 5 Minuten und meistens, dass es so krass ist, dass man davon tief bewusst ist, ist es eher ein hämorrhagischer als ein ischämischer, muss man ehrlicherweise sagen. Na? Es gibt noch Präsynkopen, das muss man ein bisschen davon abgrenzen, dann gibt es diese Prodromi, ne? Also mir, dass den Leuten schweißig wird, dass den Leuten schwarz vor Augen wird.
Aber dann genau das, aber dieses mir ist schwarz vor Augen geworden, ist keine Synkope.
Genau, weil sie nicht bewusstlos waren. Sie können sich die ganze Zeit daran erinnern. Ja. Und dann, das, was du vorhin gesagt hast, es gibt ja oft dieses, der Patient kommt in die Notaufnahme und wird dem Neurologen vorgestellt mit diesem, ja, der hat gekrampft. Und das, und da muss immer schwierig, ist das denn jetzt eine Epilepsie oder ist das jetzt eine Synkope gewesen? Also was wirklich ein Krampfanfall? Und da gibt's in diesem Artikel so eine Tabelle, wo die unterschiedliche Ausprägung von Symptomen, die entweder für Epilepsie oder Synkope sprechen. Und zum Beispiel ist es so, Einessen kann bei beiden auftreten. Mhm. Aber die Menge ist bei der Synkope meistens viel, viel weniger. Mhm. Ein Koten kommt eher selten vor bei einer Synkope. Es gibt bei Synkopen keine Auren. Also, dass die Leute vorher irgendwelche Töne beschreiben und sagen, das kommt im Tritt immer vorher auf. Es gibt keinen Zungenbiss. Mhm. Es gibt keine Zyanose. Und die Myoklonien bei einer Synkope sind asymmetrisch. Mhm. Also, das ist,
nicht
das war bei diesem, klonische. Genau, war bei diesem jungen Mann auch genauso. Der hat halt den Kopf zu einer Seite gedreht, hat aber nicht so gezuckt, sondern es war einfach so eine Blickwendung sozusagen und er hat die Augen weit aufgerissen, aber es war jetzt nicht dieses tonisch-klonische mit beiden Armen irgendwelche Strecke oder Beugesynergismen. Das war gar nicht so der Fall.
Ehrlich gesagt war ich als Internist ja immer ganz froh, wenn die Synkopen bei den Neurologen gelandet sind. Wenn ich immer so gesehen habe, 2 neurologische Patienten, 8 internistische.
Genau.
Dachte ich immer so, ah.
Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist das eben die Unterscheidung. Und dann gibt es noch 2 andere Kriterien. Das eine ist, bei der Synkope sind die Patienten erst bewusstlos und dann folgt das Krampfereignis. Beim Krampfanfall ist es genau andersrum. Ja, die Krampfen das heißt, werden dann bewusstlos.
Dann kann es ja bei der Synkope nach der Definition auch keinen Initialschrei geben, oder?
Witzig, zwei blöde, ein Gedanke. Genau das habe ich auch gerade gedacht, aber genau so ist es.
Ja, okay.
Und außerdem ist die postiktale Phase bei der Synkope halt deutlich kürzer. Mhm. Das sieht man ja auch immer wieder. Ne? Gut, Pathophysiologie dahinter. Das gehört bei uns bei den Themen ja immer dazu, weil bei der Hyperkalämie ja auch so, auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Im Prinzip ist eine plötzliche Unterbrechung des Blutflusses für circa 5 bis 8 Sekunden oder eine vorübergehende Senkung des systolischen Blutdrucks unter 60 mm Hg. Mhm. Das führt zu einer Minderversorgung im Gehirn und damit zur Bewusstlosigkeit. Man unterscheidet jetzt verschiedene Arten der Synkope und da finde ich immer, wird es richtig mühsam, weil das wurde auch in Staatsexamen immer abgeprüft. Das erste ist Reflexsynkope, so nennt man das. Das ist die häufigste Form der Synkope, 65% der Fälle ungefähr. Da gibt es eine vasodepressive, ist eine Unterform davon, das ist eine Hypotension, die da überwiegt. Dann gibt es die kardioinhibitorische Unterform, da wird eine Bradykardie symptomatisch. Das ist das, was wir gesehen haben bei diesem, ne, bei dem Patienten in dem Fall. Der wurde immer langsamer, Herzzeitvolumen geht runter,
zu wenig Blut im Gehirn,
Ende. Meistens ist es aber eine Kombination von beiden.
Okay.
Und
also Reflexsynkope, einmal vasoplegisch, einmal kardial.
Vasodepressiv oder kardioinhibitorisch.
Okay.
Ne? Und das ist meistens kombiniert und basiert auf einer überschießenden Aktivität des Parasympathikus, also des Nervus vagus. Und die meisten dieser Patienten kann man rausfiltern, indem die nämlich Prodromi haben, wie Kaltschweißigkeit, Schwarzwerden vor Augen, Blässe, Übelkeit, Schweißausbrüche, Hitzegefühl. Das sind alles so typische Prodromi für eine Reflexsynkope. Und ich weiß nicht, ob du dich an diesen einen Fall in Hannover erinnerst, als auf dem Maschee-Fest, das ist übrigens ein schönes Volksfest hier im Sommer, ein 16-Jähriger ertrunken ist. Das ist noch aus der Zeit, das ist schon 10 Jahre her. Da ist ein 16-Jähriger ertrunken, der ist betrunken in Maschee gefallen. Und im Endeffekt hat sich die Gerichtsmedizin darauf geeinigt und gesagt, naja, der war zwar betrunken, aber es war eine Myktionssynkope. Und ich habe mich immer gefragt, was das ist, und das ist eine Reflexsynkope. Mhm. Also es gibt das bei Myktion, es gibt das bei Stuhlgang,
bei Stuhlgang hat doch der eine von Scrubs das, oder?
Das weiß ich jetzt wiederum nicht.
Ich meine, JD von Scrubs hat Defikationssynkope.
Genau, das ist der Fachbegriff.
Und dann ist, glaube ich, eine Szene, wie er sagt, ja, ich werde beim Kacken bewusst. Genau.
Und es gibt Hustensynkopen. Also da wird immer ein Reflexbogen aktiviert und im Prinzip über das Ganze der Nervus vagus überschießend und du kippst halt einfach um. Vasovagale Synkopen zählen auch dazu. Das ist ja auch dieses ich finde immer, vasovagale Synkope ist immer so eine Verlegenheitsdiagnose, finde ich eigentlich. Aber das ist alles das und das ist die 65%, die häufigste Unterform. die haben eine gute Prognose, ist die gute Nachricht und keine erhöhte Letalität, es sei denn, du fällst in Masche. Bist aber ja noch betrunken, aber ansonsten passiert dir eigentlich nichts. Dann gibt's Orthostatissynkopen. Für mich, ehrlich gesagt, ist das dasselbe in grün. Das ist ein Abfall, das ist pathologischer Blutdruckabfall. Der entscheidende Unterschied ist aber, der tritt auf vom Wechsel von der horizontalen in die vertikale Position. Und deshalb kann man das mit dieser Kipptischuntersuchung und diesen Shellong-Tests und die wir PJ-Studenten alle geliebt haben, im Prinzip nachweisen. Ursache des Ganzen ist ein venöses Pooling, entweder bei insuffizienter sympathischer Reaktion für einen Volumenmangel, der auftritt, oder als typische postprandiale Synkope bei älteren Patienten, einfach weil, wenn du viel isst, braucht dein Verdauungssystem viel Volumen, da stellen sich die Gefäße weit.
Also um jetzt einmal die beiden Synkopen nochmal zu unterscheiden, die Reflexsynkope ist ein Überschuss des Vagus, also des Parasympathikus, genau. Und die orthostatische Synkope ist eine Insuffizienz des Sympathikus.
Genau, eine insuffizient-sympathische Reaktion. Genau. Was spannend ist, unter die orthostatische Synkope fällt auch das Vena Cava Kompressionssyndrom.
Okay.
Weil das ist jetzt wieder, das ist ja keine insuffiziente sympathische Reaktion, muss man sagen, sondern das ist ja
zu wenig Rückfluss.
Zu wenig Rückfluss ist aber auch, war so, orthostatisch, Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an, das alles zu vermischen. Also es ist so, also, ne, Reflexsynkope, da gehört Vasovagal dazu, orthostatische Synkope, im Prinzip insuffiziente sympathische Reaktion oder ein überschießendes venöses Pooling, so kann man es eigentlich sagen. Und auch die kann man, also in dem Shellong-Test ist es so, die klassische Definition, wenn der Blutdruck beim Aufstehen um mehr als 20 mm Quecksilbersäule systolisch abfällt, oder 10 mm Quecksilbersäule und das innerhalb von 3 Minuten nicht rekompensiert, dann spricht das für eine orthostatische Synkope. Keine erhöhte Mortalität. So, kardiale Synkopen. Da kannst du dir jetzt schon anfangen, die haben eine erhöhte Mortalität und Letalität, logischerweise. Meistens haben die eine strukturelle Herzursache oder eine rhythmogene Ursache.
Also KK oder
KK oder
bekannte chemische Kardiomyopathie.
Sowas. Oder halt Rhythmogen, Tachykardien, Bradykardien. Das volle Programm. Also die hemodynamische Einschränkung auf Folge einer ist eigentlich in der Regel eine Folge einer Bradykardie oder Tachykardie bedingten Abfalls des Herzzeitvolumens. Da muss man natürlich auch ein bisschen daran denken, dass es auch mal an Medikamenten liegen kann. Also das zum Beispiel eine Beta-Blocker-Überdosierung oder digitales Intoxikation auch dazu führen kann, dass der Patient so symptomatisch bradikard wird, dass er eine Synkope erleidet. Also es muss nicht zwingend irgendwie was Strukturelles sein. Das ist eine Differentialdiagnose. Und es gibt's aber auch zum Beispiel bei Aortenstenosen. Wir erinnern uns, eine hochsymptomatische Aortenstenose oder eine hochgradige Aortenstenose, die können nochmal umfallen. Und dann haben die ein sehr schlechtes Einjahresüberleben. Ich glaube, die Letalität ist 50% oder so.
Erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob das zu deiner Zeit bei uns in der Notaufnahme noch war, wir hatten so einen Patienten, der sich nicht behandeln lassen wollte, hatte auch eine hochgradige Aortenstenose und der lag, ich würde sagen, alle 2 Wochen bei uns in der Notaufnahme, weil er wieder irgendwo umgekippt ist.
An den erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich genug von der Intensivstation, die auch immer dann, die wollten auch keine Tavi und kein gar nichts und dann auf einmal wollten sie doch eine Tavi, aber dann war sie so schlecht für die Tavi. Also, ja. Im Endeffekt ist es aber so, die Genese der Synkopen bleibt trotzdem in 40% der Fälle unklar.
Trotz Diagnostik.
Trotz maximaler Diagnostik. Und dann sollte man darüber nachdenken, diesen Patienten einen Event-Recorder zu implantieren, weil man da manchmal noch eine rhythmogene Ursache findet, die man jetzt aber oben nicht zwingend sieht. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Patienten im Rettungsdienst? Gut, was machen wir mit dem im Rettungsdienst? Ich denke, ABCDE so wie immer. BZ einmal, 12-Kanal-EKG, ein Zugang, falls man doch irgendwas tun muss und mitnehmen. Und da würdest du das...
Nein, sehe ich ganz genauso. Ich will da nur nochmal betonen, für alle Notärzte und ich glaube auch Notfallsanitäter, es gibt aus meiner Sicht heutzutage keinen Grund mehr, kein 12-Kanal-EKG bei so einem Patienten zu schreiben. Also der Aspekt, wir bringen ihn doch ins Krankenhaus, eure sind viel besser. Ein 12-Kanal-EKG ist nicht invasiv und wenn ihr dadurch jemanden identifizieren könnt, der vielleicht für euch schon gefährlich ist oder der im Krankenhaus anders triagiert wird, dann ist das wichtig.
Absolut. Also als wenn da irgendwie den AV-Block zu übersehen.
Ja, genau.
Weil man sagt, naja, der ist jetzt halt mal umgefallen.
Ja.
Das kann irgendwie nicht Sinn und Zweck des Rettungsdienstes sein. Also finde ich.
Nee, und das ist einfach nur Faulheit.
Genau. Also ABCDE. Dann bei A, spätestens bei C unter ABCDE sollte man dann irgendwie auf die Bradykardie auch kommen. Aber im Prinzip gehört so ein Patient trotzdem einmal in der Notaufnahme vorgestellt. Ich denke, darüber kann man sich einigen und ein 12-Kanal-EKG gehört dazu. In der Notaufnahme gilt natürlich auch wieder ABCDE logisch und dann Basisdiagnostik. Was selten hilft, ist viel exzessive Gerätediagnostik, muss man sagen. Das Wichtigste ist Anamnese, eine ordentliche körperliche Untersuchung und das 12-Kanal-EKG. Die Kollegen schreiben in ihrem Artikel sogar, dass Labor nicht zwingend erforderlich ist. Mhm. Ich in meinem Handlungsalgorithmus sozusagen so ein Routinelabor. Also ich würde keine Ischämie-Marker zwingend da mitmachen. Ich würde auch keine Dedimere mitmachen. Da gibt's ja, weißt du ja auch, andere, die sehen das ja ganz anders. Da habe ich auch mal einen unglaublichen Einlauf für bekommen, dass ich das nicht gemacht habe und eine Synkope dann ambulant gelassen habe, ohne ein Troponin zu bestimmen. Ohne jegliche Anamnese dafür, muss man ehrlicherweise sagen. Und keine EKG-Veränderung. Eine BGA gehört dazu, finde ich, einfach weil sie verfügbar ist und wenn man E-Blut abnimmt, die Kollegen sagen dann, vielleicht machen wir noch einen Orthostase-Test, das halte ich für in der Notaufnahme ehrlich gesagt nicht wirklich
durchführbar.
Also nicht bei uns aufgrund des Patientenaufkommens sicherlich nicht zu realisieren.
Nein.
Also, und wahrscheinlich in vielen anderen Notaufnahmen auch nicht. Dann schreiben die Kollegen so nett, und das finde ich jetzt ein schöner Satz, es gibt wenig evidenzbasierte Diagnostik der Synkopen und es hängt ganz viel von der Erfahrung des klinischen Untersuchers ab.
Okay, soll die Oberärzte runterkommen.
Vom Bauchgefühl mit anderen Worten. Das finde ich so ein bisschen, weil wir wissen, wer wirklich in den Notaufnahmen arbeitet. Und das führt eben zu dieser Übertriagierung, weil je unerfahrener der Leute, dazu gibt's wieder Daten, desto mehr apparative Diagnostik findet statt.
Ja, aber worauf, was willst du auch sonst machen?
Also, ja. Ne? Aber gut. Was wichtig ist, ist also, die Anamnese ist der wichtigste Schritt, um vor allen Dingen, um zu differenzieren zwischen der wirklichen Symptomkope, also dieses Bewusstseinsverlust und anderen Ursachen des Ganzen.
Präsynkopen.
Genau, und diesen Präsynkopen oder was vielleicht doch ein Krampfereignis. Man weiß es nicht. Und dann Risikostratifizierung. Es gibt ein paar Niedrigrisikosynkopen und Hochrisikosynkopen. Wir fangen mal mit den niedrig.
Übrigens zur Differenzierung Krampfanfall möchte ich noch kurz sagen, ich habe immer, nicht weil ich irgendwas im Herz finden wollte, ich habe immer eine CK mitgemacht. Weil wenn die CK hoch war, war es mit ziemlicher Sicherheit ein Krampfanfall.
Das ist richtig, man kann auch ein Laktat machen, das ist auch regelhaft erhöht zum Beispiel.
Beim Krampfanfall, ja.
Ja, ja. Ich finde, das ist, ja, kann man machen. Sonst möchte ich mal so stehen lassen.
Zumindest, wenn man sich nicht, wenn man sich unsicher ist.
Ja, genau. Gut, Risikostratifizierung, niedrig oder hoch? Risiko. Fangen wir mit Niedrig-Risikosynkopen an. Prodrome, die für eine Reflexsynkope sprechen. Was war das?
Der Patient saß vorher auf dem Klo.
Das ist hängen geblieben, ne?
Ja. Natürlich. Ja.
Kaltschweißigkeit, schwarz werden vor Augen, Übelkeit, Hitzewallung. Mhm. Das ist Niedrigrisiko. Ja. Genauso plötzlich unerwartete Sinneswahrnehmung. Mhm. Das ist das ja im Prinzip in grün, ja. Nach langem Stehen oder in Gedränge, an warmen Plätzen, während der Nahrungsaufnahme oder postprandial ist auch niedrig Risiko. Warum ist das so? Weil es für die orthostatische Fehlregulation spricht aufgrund des vermehrten venösen Poolings. Auslösung durch Husten oder Defekation oder Urinieren, die
Stille. Sag ich doch.
ansonsten Druck auf Karotiden kann das auch mal auslösen. Und
da gibt es auch diesen Pilotentest.
Ja, in der Schule sehr beliebt. Genau. Oder plötzliches Ausstehen aus liegender oder sitzender Position, also schnell aufstehen und dann umgekippt. Das sind alles Niedrigrisiko. Hochrisiko sind, da gibt es Major-Kriterien. Major-Kriterien. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Aber, also, es ist klar, dass es Major ist, aber dass man es aufschreiben muss. Also, neu aufgetretene Thoraxschmerzen. Mhm. Schlimmster abdomineller Schmerz oder schlimmste Kopfschmerzen sind Major-Kriterien für eine Hochrisikosynkope. Synkopen bei Belastung oder beim liegenden Patienten. Dann plötzliches Auftreten von Palpitationen und darauf folgend unmittelbar die Synkope. Der Patient Herzrasen, daran kann ich mich noch erinnern, ist umgekippt.
Ja.
Das ist Major Hochrisikokriterien. Minor Hochrisikokriterien, fehlende Prodromie, einfach umgekippt aus so, wie die jetzt hier sitzt, so. Ne? Dann positive Familienanalyse für plötzlichen Herztod. Ist auch logisch. Synkope in sitzender Position. Mhm. Und dann gibt es noch so ein, wenn EKG vorliegen, EKG-Veränderungen vorliegen oder eine strukturelle Herzerkrankung vorliegt. Mhm. Sowieso schon, die ist bekannt. Und dann synkopiert der Patient, ist immer ein Major-Kriterium. Also Hochrisiko. Ist eigentlich auch logisch. Also die Aortenstenose symptomatisch wird, ne? In dem Fall. Gut. Körperliche Untersuchung. Wie würdest du einen Patienten körperlich untersuchen, der eine Synkope hat? Außer eine CK zu bestimmen.
Das ist keine körperliche Untersuchung. Einmal aufs Herz drauf hören, um tatsächlich irgendwelche Herzgeräusche zu hören. Das war's.
Nein. Vitalwerte hat ja schon der Rettungsdienst gemacht. Genau.
Vitalwerte hat hoffentlich irgendwer irgendwo aufgeschrieben.
Ja, was die noch empfehlen, die Kollegen, digitale rektale Untersuchung.
Okay.
Ja, fragt man sich jetzt warum. Weil auch mal natürlich eine Anämie zu einer, ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt. Aber es gehört, also, ich würde es nicht machen.
Jetzt mal was ich in der Uni gelernt habe. Es gibt zwei Gründe, warum ein Patient nicht digital rektal untersucht wird. Entweder der Patient hat kein Arschloch oder der Arzt hat keine Finger. Das spiegelt nicht mein tägliches Handeln wider.
Aber gut, zurück dazu. Also, dass die Kollegen schreiben das so auf. Ich glaube, das ist der Vollständigkeit halber. Ich würde es nicht machen. Fokussierte neurologische Untersuchung, denke ich, da kann man mitgehen. Also einfach um ein Fast einmal zu machen, ja, um jetzt irgendwie nicht, ja, sage ich mal, da ja, den Stroke zu übersehen. Ne?
Eine orientierende neurologische, genau, Untersuchung gehört auf jeden Fall dazu.
Und den Zungenbiss, ich will auch einmal in den Mund gucken, Zungenbiss. Mhm. Einessen, das sollte man schon sehen. Dann auf jeden Fall ein EKG, um zu gucken, ob es eine bradikarde Herzrhythmusstörung gibt, Erregungsausbreitungsstörung, QT-Verlängerung, von denen Torben gesprochen hat. Und Hypertrophiezeichen. Mhm. Solokov-Line-Index zum Beispiel.
Ja.
Ja, kann man machen, macht auch keiner.
Es gibt auch so Tools, die rechnen einem das aus.
Genau. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, ist das Ruhe-EKG nicht zielführend, beziehungsweise die Sensitivität
ist extrem gering.
Ist extrem gering. Logischerweise, weil der Patient ist ja meistens asymptomatisch, wenn der Notaufnahme ist. Mhm. Extrem steigern kann man die Sensitivität, wenn man die Patienten an eine Telemetrie hängt oder 24 Stunden Ruhe-EKG macht, ne? Langzeit. Das ist klar, weil man dann die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht über die Zeitspanne, dass ein Rhythmusereignis auftritt. So. Labordiagnostik.
Du hast ja gesagt, man muss nicht mehr als unbedingt.
Genau, der Stellenwert wird immer wieder heiß diskutiert. Ich habe es ja schon gesagt, ich lege mich fest, ich würde mein Routinlabor immer machen. Die Leitlinie sagt nicht zwingend erforderlich. Vor allen Dingen nicht von routinemäßigen kardialen Biomarkern.
Nee, gut, das sehe ich auch so.
Aber es gibt eine neue Untersuchung von Defay et Lasalle et al., die zeigt, dass Biomarker bei der Risikostratifizierung von der Synkope durchaus helfen können. Eigentlich auch logisch. Mhm. Ja, wenn ich ein Troponin habe, lenkt mich das natürlich eher in die Richtung, oder wenn ich ein CK habe, eine hohe CK-Bärenteil, lenkt mich das in die Richtung Krampfanfall. Ja, aber die empfehlen was anderes zur Differenzierung vom Krampfanfall. Und nicht Laktat. Oha, Prolaktin.
Okay.
Prolaktin.
Kriegen wir das in
so einem? Nein, kriegen wir bei uns nicht. Ja. Aber in der Uniklinik wäre das sicherlich noch eine Empfehlung, das zu machen. Unsere Empfehlung wäre Routinelabor plus BGA und bei Risikoanamnese dann halt auch kardiale Biomarker. Mhm. Und auf Torbens besondere Wunsch halt noch die CK. ja, Orthostase-Test. 5 Minuten den Patienten liegen lassen, so beschreiben sie es, dann aufstehen und dann den Blutdruck und die Herzfrequenz nach 1, 2, 3 und 5 Minuten messen und gucken, ob das pathologisch ist. Ich finde, das hat in der Notaufnahme eher wenig verloren. für mein, obwohl es natürlich nur 5 Minuten im Prinzip sind, aber die 5 Minuten musst du auch erstmal aufbringen können, es sei denn, du hast sehr motivierte...
Mit Vorbereitung und einem
ja, dauert es aber länger.
Du hast sehr motivierte Praktiker oder PJler, die darauf richtig Bock haben.
Was ich spannend finde, die häufigsten Ursachen an Medikamenten, die eine orthostatische Fehlregulation verursachen können, sind Beta-Blocker,
so das ist logisch,
und Tamsulosin. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Nee. Das ist dieses Medikament bei Prostata-Hyperplasie, was gefühlt jeder zweite Mann über 70 auf dem Zettel irgendwie stehen hat. Das ist
ein Alpha-Antagonist.
Ja, genau. Aber es war mir...
Nee, mir war auch nicht... Aber also, wo du sagst, ist es logisch. Aber...
Ja. Ne? Ja. Ich war da so... Ja, und jetzt? Patient entlassen, ja oder nein? Das ist ja immer so diese... Frage, oder?
Ja.
Also, wie hast du das gehandhabt früher? Synkopen entlassen?
Ich habe viele entlassen. Ich habe das allerdings meistens entweder denen gesagt, gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie da das Langzeit-EKG machen. Also, wenn Sie eine strukturelle Herzerkrankung haben, habe ich sie aufgenommen. Aber alle ohne strukturelle Herzerkrankungen habe ich eigentlich
ambulant belassen. Es ist, genauso habe ich das auch gehandhabt. Ist natürlich, je länger meine Notaufnahme ist,
also desto groß. Natürlich
keine Thoraxschmerzen,
also diese Major-Kriterien, die sind ja.
Die sind, genau.
So logisch.
Genau, dass man sie eigentlich nicht, dass man da nicht auf die Idee kommen sollte, ne? Also ich denke, jedes Risiko für eine kardiogene Synkope gehört aufgenommen und abgeklärt. Ja. So kann man das, würde ich auf jeden Fall das so handhaben. Alles, was für eine Reflexsynkope oder eine orthostatische Fehlregulation steht und wo jetzt nicht der Hinweis darauf ist, dass es vielleicht an einer Medikamentenüberdosierung liegen könnte oder an einem neu aufgestellten Medikament, habe ich auch ambulant gelassen, soweit es dem Patienten wieder gut ging. Mhm. Es gibt verschiedene Scores, die man in klinischen Studien untersucht hat. Da haben die ganz gut funktioniert, aber in der Praxis helfen die eigentlich nicht weiter. Mhm. Zum Beispiel gibt es die Chess Rule. Sagt die dir was? Ja. Also wie Schach, ja, nur auf Englisch. Das C steht für Congestive Heart Failure, also angeborenen Herzfehler. Das H für Hämatokrit unter 30, also sprich für die Anämie, das ist auch die DRU von vorher. Das E für abnormales EKG, für ECG. Das S für Shortness of Breath, also Atemnot. Und das zweite S für Systolic Blood Pressure unter 90 mm Hg. Das sind aber alle Sachen, die eigentlich von der Logik her auch schon, ja, den Hämatokrit erkennt man übrigens aber nur, wenn man Routinelabor macht, möchte ich mal festhalten. Also, das, wenn man das nicht macht, dann weiß man das ja nicht. Im Endeffekt auch hier nochmal, die klinische Erfahrung des Untersuchers ist aber durch keinen Score zu ersetzen. Spannend, ne? Synkope bleibt auch immer noch nebulös, muss man im Endeffekt so sagen. Erweiterte Diagnostik. Es ist völlig egal, in jeder Studie, was du mit dem Patienten machst. Du kannst sie durch CT fahren, du kannst ein MRT machen, du kannst die auf den Kopf stellen und bei Vollmond den Mond anbellen lassen. Du findest in circa 40% bis 50% keine Ursache der Synkope. Tja.
Ja.
So, das ist erstmal das, was man vorweg schicken muss. Also selbst was du machst, es wird nicht immer zwingend besser. Und wenn eine kardiale Genese vorliegt, muss man sagen, dann steigt die beträgt die Mortalität 30% eines Jahres. Sprich, das muss man sicher ausschließen. Es gibt keine routinemäßige Empfehlung für transthorakale Echokardiographie. Nur bei irgendeinem Verdacht auf eine strukturelle Herzerkrankung, dann sollte man das machen. Also so diese routinemäßigen Synkopenabklärungsprogramme. Du kennst das ja bestimmt auch. Solche Anwendungen gab es auch bei uns mal, ne? So ungefähr EEG, Langzeit-EKG und Echo.
Ja.
Keinerlei. Bei passender, unpassender Anamnese macht das überhaupt gar keinen Sinn, muss man sagen. Also Ergometrie habe ich gerade schon gesagt. Ergometrie macht nur Sinn, wenn die Synkopen, die der Patient hat, anamnestisch kurz oder nach, während Belastung, auch kurz nach oder während Belastung aufgetreten sind. Koronarangiographie routinemäßig gut. Ich glaube, ich hoffe, auf die Idee kommt keiner. Wenn, dann nur bei Verdacht auf ein akutes kardiale Ischämie. Sonst auch das nicht. Telemetrie kann man diskutieren. Allerdings sind 24 Stunden oft zu kurz. Man erhöht zwar die Sensitivität vom EKG, wo man ja meistens nicht sieht. Alternativ kann man Langzeit-EKG ist in der Leitlinie gleichwertig. Aber
ich hätte gesagt, dass Langzeit-EKG sogar überlegen ist, weil die damit aufstehen können, mit Telemetrie liegen sie.
Ja, da können sie doch auch mit ihrem Wagen rumrollern. Ja, gut. Allerdings muss man sagen, in der Leitlinie hat das Langzeit-EKG an Sensitivität oder an Bestellenwert verloren im Vergleich zum Event-Recorder zur Implantation. Mhm. Und diese Event-Recorder schaffen es immerhin 50%, habe ich vorhin schon mal gesagt, der unklaren Synkopen doch noch aufzuklären, indem sie irgendwann ein rhythmogenes Ereignis halt detektieren. Hat aber wiederum keinen Einfluss auf die auf irgendeine Reduktion der Langzeitletalität. Auch wenn man
akademisch
ist, rein akademisch. Trotzdem, Event-Recorder, gerade bei jungen Leuten, die irgendwie völlig unklar ständig wieder synkopieren, würde ich das schon empfehlen. Mhm. So, glaube ich. Meine eminenzbasierte Meinung. Das ist Synkope, ein kurzer Ritt durch dieses, wie ich finde, nebulöse Krankheitsbild.
Ja, ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen in ein paar Sätzen und Johannes muss mir bestimmt ein bisschen helfen. Also im Endeffekt gibt es drei Arten von Synkopen. Es gibt die Reflexsynkopen, zu viel Parasympathikus. Es gibt die orthostatischen Synkopen, zu wenig Blutdruckfluss bei zu wenig Sympathikus oder einem Baby, was auf die Cava drückt.
Sehr richtig.
Und es gibt die kardialen Synkopen, das sind die, vor denen wir wirklich Angst haben müssen.
Genau.
Daraus ergeben sich die Major- bzw. Minor-Kriterien der Risikostratifizierung. Major-Kriterien sind Thoraxschmerz, Palpitationen vor der Synkope. Jetzt musst du mir helfen.
Das sind im Prinzip schon die Synkope bei Belastung, ist noch ein Major-Kriterium. Und noch jegliche EKG-Veränderung.
Und Synkope im Liegen war auch noch.
Das ist ein, ja, in liegen oder sitzender Position. Genau, stimmt. Synkope im Liegen ist noch ein Major-Kriterium, hast du recht. Aus Sitzen ist ein Minor-Kriterium, aber für Hochrisiko.
Und dann noch eine strukturelle Herzerkrankung.
Genau.
Das sind im Endeffekt die Sachen, die wir beachten müssen und diese Patienten müssen auf jeden Fall aufgenommen
werden. Sehe ich auch so. Die gehören zwingend aufgenommen und abgeklärt.
Genau. An Diagnostik eine körperliche Untersuchung mit einer grob neurologischen Untersuchung. Labor. Umstritten, aber wir beide sind eher dafür.
Ja.
Ein EKG, wobei die Sensitivität schlecht ist. Aber natürlich auch da ist es nicht invasiv. Welcher Grund sollte gegen den EKG sprechen?
Genau.
Optimalerweise noch ein Aufstehversuch, aber dafür muss halt auch die Zeit da sein. Also wenn ihr in einer Notaufnahme arbeitet, in der ihr die Ressourcen habt, das regelhaft durchzuführen bei den Patienten, dann ruft uns an, wir haben Interesse.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist es im Prinzip.
Das ist es.
Und erweiterte Diagnostik?
Erweiterte Diagnostik differenziert je nach Prodromie und Atersynkope nur sinnvoll.
Muss man ehrlicherweise sagen, ja, nur die kardiale Synkope erfordert überhaupt eine erweiterte Diagnostik.
Ja.
Und dann gegebenenfalls großzügig die Indikationsstellung zum Event-Recorder, wenn man das machen möchte. Der ist ja auch nun USB-Stick groß, also ist jetzt ja...
Und leider bleibt es ein Thema, was viel Bauchgefühl erfordert.
Absolut. Also und durch Erfahrung, glaube ich, also genau, Bauchgefühl, es trifft ziemlich gut. Also du musst sagen, oh, der gefällt mir nicht oder der gefällt mir und da wird es kein Abschluss. Und es ist, was man sich immer vergegenwärtigen muss, es wird nicht besser durch maximale Diagnostik. Hm. Also es wird, wenn der Patient neurologisch unauffällig ist, wird dir ein CT nicht weiterhelfen, in keinster Weise.
Vielen Dank, Johannes.
Sehr gerne,
Torben. Das ist ja wirklich ein leidiges Thema, muss man ja leider sagen, aber eins, was uns auch tagtäglich...
Also was ja gefühlt die Hälfte der Patientenkontakte ausmacht. Na, Hälfte vielleicht nicht, aber ein Drittel.
Ja, in der Inneren waren schon viele.
Ja.
Also.